Liebe Hörer von Radio Horeb und Radio Maria, willkommen zur Katechismusreihe, sagt Ihnen Andreas Martin. Gemeinsam mit Pater Bernhard Bossert aus dem Redemptoristenkloster in Cham betrachten wir heute einen weiteren Abschnitt des großen Katechismus der katholischen Kirche über Buße und Beichte. Sie finden ihn auf den Seiten 400 bis 404 in den Nummern 1468 bis 1479. Dort heißt es gleich zu Beginn über die Wirkung des Bußsakramentes: Die ganze Wirkung der Buße besteht darin, dass sie uns Gott Gnade wieder verleiht und uns mit ihm in inniger Freundschaft vereint. Ziel und Wirkung dieses Sakramentes ist somit die Versöhnung mit Gott. Pater Bossert wird uns näher erklären, was es genau bedeutet, Versöhnung mit Gott. Es ist wichtig, die Beichte als Sakrament von anderen Formen der Buße zu unterscheiden. Vor allen Dingen darf die Beichte nicht mit einem Ablass gleichgesetzt oder verwechselt werden. Ablässe haben einen schlechten Ruf, gehören aber bis heute fest zur Lehre der katholischen Kirche. Herzlich begrüße ich Sie, Herr Pater Bossert, und bedanke mich, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben für uns. Grüß Gott.
Grüß Gott, Herr Martin. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer. Was passiert in der Beichte? Was bedeutet Versöhnung mit Gott? In der Heiligen Beichte werden uns die Sünden nachgelassen. Wir werden mit Gott versöhnt. Ins Gewissen ziehen als Früchte Frieden, Heiterkeit und Trost. Die Beichte ist eine Art geistige Auferstehung und Wiedereinsetzung als Kinder Gottes. Die Beichte versöhnt uns auch mit der Kirche, mit der Gemeinschaft der Glaubensgeschwister. Wir werden befähigt, diese Gemeinschaft neu aufzubauen. Wir werden mit uns selbst, unserem innersten Kern der Person, versöhnt. Wenn ich beichte und mich dem barmherzigen Gericht Gottes unterwerfe, nehme ich gewissermaßen das Gericht vorweg, das am Ende meines Lebens sein wird. Wir gehen dann vom Tod zum Leben und kommen nicht ins Gericht durch die Beichte, weil wir uns durch Buße und Glauben Christus zugewandt haben. Und was ist der Unterschied zu einem Ablass? Der Ablass vergibt keine Sünden, nur die Buße. Das ist eine wichtige Klarstellung. Denn das wird in der alltäglichen Sprech- und Denkweise schnell verwechselt. Auch wenn es zur Zeit Luthers aus Tetzels Mund so klang, es war nie die Lehre der Kirche. Sie sagte immer, Sünden werden durch die Buße vergeben, wobei das Bußsakrament die höchste Form kirchlicher Umkehr ist. Der Ablass vergibt keine Sünden. Ich sage das so betont, weil ich im Alltagsgespräch oft Verwechslungen höre. Was will dann der Ablass? Wozu dient er? Überlegen wir, mit der Beichte und der empfangenen Vergebung sollte ja ein Sinneswandel in unser Leben hineinkommen. Doch so leicht ist das dann in der Praxis nicht. Ja, im Gegenteil, wir machen die Erfahrung, dass wir oft gar nicht in der Lage sind, uns zu ändern, weil uns die Folgen der auch schon vergebenen Sünden weiter hinunterdrücken. Sobald wir wieder in ein gewisses Fahrwasser kommen, liegen wir schon wieder auf der Nase. Da gibt es unsere schlechten Gewohnheiten, die eingeschliffenen, oft von den Vätern ererbten Untugenden, ja auch Laster. Und wie sollten wir da weiterkommen und doch zu neuen Menschen werden, was die Beichte will, was Gott will? Hier kann der recht verstandene Ablass eine Hilfe sein. Der Ablass, ich erinnere mich an Johannes Paul II. Im Jubiläumsjahr 2000. Er schrieb über den Ablass und nannte ihn eine altkirchliche Praxis. Doch das stieß damals auf Kritik. Sie kam aus der Ökumene, aber auch aus dem innerkatholischen Bereich, auch von Leuten, die sich für die Einheit der evangelischen und katholischen Christen engagieren. Das kommt wohl daher, dass dieses Wort geschichtlich stark belastet ist durch einen Missbrauch, gegen den sich Martin Luther, wie schon gesagt, gewandt hatte. Bei manchem von uns älteren Katholiken verbindet der Gedanke an den Ablass ein etwas schematisch wirkendes Beten. Ich habe es als junger Mensch so erlebt. Ein Gnadenaufhäufen. Und das konnte nicht ganz so richtig sein. Die Reformatoren, die schon in der Anrufung der Heiligen durch das Fürbittgebet einen Verstoß gegen die Einmaligkeit des Mittlertums Christi sehen, verurteilen die Lehre vom Gnadenschatz der Kirche und bezweifeln seine biblische Vereinbarkeit. Was ist dann der Ablass? Der Ablass im engeren Sinn wurzelt unmittelbar in der frühmittelalterlichen Bußpraxis. Gegenüber dem Altertum, wo man nur einmal beichten konnte, erlaubte man die öftere Beichte. Mit der Beichte war ein Bußwerk verbunden, das der Büßende vor oder später auch nach der Lossprechung vollbringen musste. Gebete, Fasten, bestimmte gute Werke waren zu verrichten. Auch manchmal konnte die auferlegte Buße abgelassen werden, gleichsam nachgelassen, weil sich ein anderer verbürgte, für den Betreffenden intensiv zu beten und zu sühnen. So die ganze Gemeinde verbürgte sich, für einen Menschen besonders zu beten, dann aber auch Bekenner oder Menschen, die schon teilweise ins Martyrium hineingezwungen worden waren. Auch durch eine hochherzige Spende für karitative Werke konnte das Bußwerk ab- oder nachgelassen werden. Von dieser Seite her kam es dann zum Missverständnis, wobei man meinte, man könne sich von Schuld, von Sünde loskaufen. Nein, Sünde wird durch die Buße und die Sakramente vergeben, nicht durch den Ablass. Wir wissen, dass uns durch das Bußsakrament die Fehler und Sünden vergeben werden. Aufgehoben wird auch im Fall einer sehr schweren Sünde, an der wir uns vom ganzen Leben Gottes abgeschnitten hätten, wird diese Trennung von Gott aufgehoben. Was aber zurückbleibt, sind einige Folgen unseres Fehlverhaltens in uns selbst und in denen, die wir verletzt oder benachteiligt haben. Wir haben, wie Paulus es sagt, den Geheimnis vor den Leib Christi geschädigt. Und diese Folgen der Sünde werden zeitliche Strafen genannt. Ein unglücklicher Ausdruck, als ob Gott strafen wollte. Natürlich sind das nicht von Gott Strafen, Gott straft nicht, sondern der Mensch straft sich selber. Es ist eine Art Eigengericht durch die Folgen der Sünde. Und es ist schwierig dann, die Gnade des Neuanfangs wirklich zu leben. Doch können wir eben durch den Ablass, den wir geschenkt bekommen, neu auf Gottes Güte bauen, Probleme aufarbeiten und doch liebende, gütige Menschen werden. Zum Beispiel also, ich habe einen Krach mit einem Nächsten, das ist vielleicht der Ehepartner, ein Freund, ein Chef, ein Mitarbeiter. Es kommt zur Aussprache und sogar um die Bitte, zur Bitte um die Entschuldigung. Aber es könnte doch ein gewisses Misstrauen bleiben, das bedauerlicherweise nicht weggeht. Denn die Verletzungen müssen erst heilen durch vermehrte Aufmerksamkeiten und Beweise der Liebe. So wie man die Nachwirkungen einer überstandenen Krankheit auskurieren muss. Und dazu braucht der Mensch Kräfte, die ihm zufließen, von anderswoher. In sich hat er sie nicht. Und da hilft uns der Ablass weiter.
Allen, die es später eingeschaltet haben, willkommen in der Katechismusreihe bei Radio Horeb und bei Radio Maria. Die Wirkung der sakramentalen Beichte und den Unterschied zwischen Bußsakrament und Ablass erklärt uns heute Herr Pater Bernhard Bossert aus Cham. Er ist Exerzitienleiter im Kloster der Redemptoristen und selbst ein erfahrener Beichtvater.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir heiler werden, darauf zielt der Ablass. Da wird dem Menschen vom eigenen Bußetun etwas abgelassen. Der Mensch vermag es ja aus sich selber oft gar nicht. Und die Kirche will ihm zusätzliche Gnaden und Hilfe schenken. Aus ihrem Gnadenschatz, mit ihrer Fürbitte aus dem Erlösungsreichtum Christi. Das Geschenk der Kirche für mich, dem umkehrwilligen Sünder, sind Gebete, Fürbitten und Gnaden, die mir selber aus der Vernetzung ins Böse, aus dem Unheil meiner sündigen Verfasstheit heraushelfen wollen. Der Ablass ist der Wirkung des Gebetes füreinander vergleichbar. Man könnte auch so sagen, wir wissen es ja auch aus Erfahrung, wir glauben, dass unser Gebet anderen Menschen hilft und vertrauen uns selber anderen Mensch und anderen Menschen im Gebete an. Um unser Leben zu ändern oder gar zu bessern, sind wir angewiesen auf die Unterstützung anderer, die unsere Schwäche nicht ausnützen, sondern uns neuen Lebensraum gewähren, die uns mit ihrem Vorbild, ihrem Rat, ihrer aufbauenden Kritik und ihrer Ermutigung begleiten. Diese Erfahrung wird im Ablass auf die ganze Kirche ausgeweitet, die Gemeinschaft mit dem Verstorbenen mit einschließt. Der Ablass ist also verbunden mit dem Geheimnis der Kirche als Leib Christi und als Gemeinschaft der Heiligen, die in Freude und Leid, in Gnade und Schuld miteinander verbunden sind und füreinander Verantwortung tragen. Johannes Paul II. Schrieb damals zum Jubiläumsjahr 2000 so: Einen Ablass erlangen heißt, in diese geistliche Gemeinschaft eintreten und sich damit ganz den anderen öffnen. Denn auch im geistlichen Bereich lebt keiner nur für sich allein. Alles kommt von Christus, aber da wir sein Eigentum sind, gewinnen wir seine heilbringende Kraft. Das ist gemeint, wenn man vom Schatz der Kirche spricht. Also wir sind im Leib Christi durch unsere Taufgnade und da sind wir eine helfende Gnadengemeinschaft. So wie es eben auch, ich sprach vorhin davon, eine negative Gemeinschaft geben kann, eben durch die Sünde. Aber wir brauchen die helfende Gnadengemeinschaft der Kirche. Und der Papst fuhr fort: Es ist die Wirklichkeit der Stellvertretung, auf die sich das ganze Geheimnis Christi gründet. So rettet uns seine überreiche Güte. Trotzdem gehört es zur Größe der Liebe Christi, dass sie uns nicht im Zustand passiver Empfänger lässt, sondern uns in sein heilbringendes Wirken mit einbezieht. Man kann den Ablass über unserem Beten nicht so sehr im Blick auf die eigene Vervollkommnung empfangen, sondern auch für andere Menschen erlangen. Wir können den Ablass erlangen für Verstorbene im Reinigungszustand und für Lebende, für Mitmenschen mit all ihren Problemen und Verstrickungen.
Das Blut von Stieren und Böcken kann unmöglich Sünden wegnehmen, so heißt es im Hebräerbrief des Apostels Paulus. Aufgrund des Willens sind wir durch die Opfergabe des Leibes Jesu ein und für allemal geheiligt. Und im Namen Jesu vergibt die Kirche im Sakrament der Versöhnung, also in der Beichte, die Sünden. Der Katechismus der katholischen Kirche sagt dazu in Nummer 1440, wenn sich der Sünder in diesem Sakrament dem barmherzigen Urteil Gottes unterwirft, nimmt er gewissermaßen das Gericht vorweg, dem er am Ende seines irdischen Daseins unterzogen wird. Denn jetzt und hier in diesem Leben wird auch die Wahl zwischen Leben und Tod angeboren. Mehr über die Wirkung der Beichte und über die katholische Praxis der Ablässe hören Sie jetzt im dritten Teil des Vortrages von Pater Bernhard Bossert aus Cham.
Ich begrüße Sie wieder, liebe Hörerinnen und Hörer, und fahre fort in meinem Nachdenken über den Ablass. Wie erlangt man den Ablass? Das ist jetzt die Frage. In der Verkündigungsbulle des großen Jubiläums des Jahres 2000 sind von Johannes Paul II. Konkrete Anweisungen für die Erlangung des Jubiläumsablasses beigefügt. Und diese Voraussetzungen kann man wohl für allgemein geltend sagen. Er sagt, Voraussetzungen sind die sakramentale Beichte. Oft werde ich gefragt, gilt das noch? Ich kann nur jetzt beichten und habe dann keine Gelegenheit mehr. Ich meine, dass man zeitlich da nicht zu kleinlich denken braucht. Wer eine gute Osterbeichte macht, darf wohl auch das anrechnen für den kommenden Barmherzigkeitssonntag. Denn wo hat man in der Osterwoche dann wirklich noch eine Beichtgelegenheit? Also die sakramentale Beichte, dann natürlich die Mitfeier der Heiligen Eucharistie mit dem Empfang der Heiligen Kommunion, dann das Zeugnis der Gemeinschaft mit der Kirche durch ein Gebet nach Meinung des Heiligen Vaters in der Regel, das Vaterunser und das Gegrüßet seist du Maria und das Glaubensbekenntnis. Und interessant ist, dass hier dann auch bei Johannes Paul II. Noch Werke genannt werden, zum Beispiel Taten der Buße und der Nächstenliebe. Ich finde das ja besonders stimmig, denn wenn ich zum Beispiel, sagen wir, ein bisschen ekelhaft war oder mehr ich bezogen und versuche jetzt erst recht einem Menschen, der mich gerade braucht, in irgendeiner Form zu helfen, ihm Zeit zu schenken, ganz selbstlos, einfach ihm zu dienen, dann ist das wirklich so, dass dann die Liebe, wie Petrus sagt, eine Menge Sünden zudeckt. Ich finde damit, denke ich, auch aus meinen eigenen alten Verwurzelungen ins Böse leichter heraus. Es werden dann auch Orte für den Erwerb des Ablasses genannt. Und beim Portiunkula-Ablass, beim Malerseelen-Ablass, vielleicht auch beim Barmherzigkeitsablass, sind es die Pfarrkirchen. Beim Portiunkula-Ablass auch die Franziskanerkirchen. Im Jubiläumsablass wurden eigens Kirchen genannt, die Hauptkirchen Roms, Bischofskathedralen, Heiligtümer. Aber es wurde auch da hinzugefügt, dass der Ablass erworben werden kann, wenn wir Menschen, die sich in Not befinden, wie kranke, einsame, behinderte, arbeitslose, Gefangene und alte Menschen, wenn wir sie besuchen und dabei gleichsam zu Jesus pilgern, der in diesen Schwestern und Brüdern bevorzugt gegenwärtig ist. Ein großartiger, schöner, ganz sogar biblischer Gedanke. Beim Jubiläumsablass hat Johannes Paul II. Weitere Werke der Buße und Nächstenliebe genannt, die wir gar nicht sonst mit dem Ablass verbinden. Also eine Wallfahrt, die verbinden wir schon zu einer Ablasskirche. Er nennt aber auch die Möglichkeit, sich wenigstens einen Tag lang überflüssigen Konsum sich zu enthalten. Nicht rauchen, keine alkoholischen Getränke, was wir so in der Fastenzeit auch probieren. Oder eine angemessene Geldsumme den Armen und Werken religiöser oder sozialen Charakters zuzuwenden. Also besonders zugunsten verwahrloster Kinder, in Schwierigkeiten geratener Jugendlicher, bedürftiger alter Menschen oder Fremder. Oder einen Teil der Freizeit zugunsten sozialer Tätigkeiten verwenden. Liebe Hörerinnen und Hörer, darf ich nun noch abschließend zusammenfassen. Der Ablass will nach der Versöhnung Gottes mit uns in der Beichte uns in den pulsierenden Strom der Gnade im mystischen Leib Christi stellen, um uns zu einem geeigneteren Werkzeug für das Zeugnis der Kirche zu machen. Wir können im gewissen Sinne sagen, dass das Leben mit Jesus durch den Ablass gestärkt und gefestigt wird. Und grundsätzlich doch einmal, im Ablass werden nicht Sünden vergeben, sondern Hilfen und Gnaden gegen die Verwurzelung ins Böse geschenkt.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hörten die Katechismusreihe im Programm von Radio Horeb und Radio Maria. Um die Wirkung von Beichte und Ablass ging es heute in unserer Sendung mit dem Redemptoristenpater Bernhard Bossert aus Cham. Wir bedanken uns ganz herzlich für seinen Impuls. Die Lehraussagen der katholischen Kirche über die Wirkung des Bußsakramentes können Sie ab Nummer 1468 nochmals im Katechismus der katholischen Kirche nachlesen. Im Unterschied zwischen Beichte und Ablass deutlich zu machen, weist der Katechismus mehrfach darauf hin, dass die Sünde des Menschen eine doppelte Folge hat, nämlich einerseits eine ewige Sündenstrafe und andererseits zeitliche Sündenstrafen. Während sich die Sündenvergebung in der Beichte auf die ewige Sündenstrafe bezieht, soll der Christ sich durch Werke der Nächstenliebe sowie durch Gebet und verschiedene Bußübungen immer mehr bemühen, ein neuer Mensch in Christus zu werden. Auf diese Art und Weise werden zeitliche Sündenstrafen verbüßt. Wenn Sie die Einschränkungen und Ratschläge von Pater Bossert noch einmal hören möchten, unser CD-Service schickt Ihnen gerne eine Aufzeichnung kostenlos zu. Rufen Sie an unseren CD-Dienst. Auch im Internet unter www.horeb.org stellen wir Ihnen die Sendung als Podcast und Download zur Verfügung. Wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal in der Katechismus-Sendung wieder mit dabei sind. Ihnen, Pater Bernhard Bossert, herzlichen Dank und dürfen wir Sie zum Ende der Sendung noch um den Segen bitten.
Ja, gerne. Der Herr sei mit euch
und mit deinem Geiste.
So segne sie, erschenke ihnen Kraft und befreie sie aus den Verwurzelungen ins Böse, der allmächtige und gnädige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.